Moin moin und herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
Lifehack am Morgen, Mikro einschalten, macht's für alle angenehmer. Herzlich willkommen, dass du dabei bist. Winke, winke an unsere Micro-Churches, auch an die Online-Zuschauer. Auch willkommen im Podcast, wenn du den irgendwann mal hörst, so gut, dass du dabei bist. Wir sind in einer Predigtserie Die Kraft der Vergebung und wir haben uns die letzten Wochen angeschaut, was Vergebung ist, wie du dir selber vergeben kannst, wie du Gottes Vergebung in deinem Leben annehmen kannst und wie du anderen Menschen vergeben kannst. Und vielleicht hast du das in den letzten Wochen, vielleicht auch schon die Wochen davor gemerkt, es gibt manchmal Bereiche im Leben, da ist man so richtig motiviert, diese Freiheit anzunehmen. Und dann betet man richtig inbrünstig und dann ist ein richtig guter Tag und am nächsten Tag ist das Gebet schon so lange her. Und dann betet man wieder richtig inbrünstig und ist wieder dabei und will Freiheit bekommen und dann fällt man wieder zurück. Vielleicht geht es dir so mit Pornografie, vielleicht geht es dir so mit Lästern, mit Neid, mit Streitereien. Vielleicht hast du in deinem Leben Bereiche, in denen du immer wieder in eine Unfreiheit zurückfällst. Und wir wollen uns heute ganz praktisch angucken, wie du in diesen Bereichen Gottes Freiheit in deinem Leben implementieren kannst. Und wie du für immer frei davon werden kannst. Wie dieser Prozess aussehen kann, in den Gott dich mit hineinnehmen möchte. Wir haben auch heute zum Ende der Predigt wieder das Abendmahl vorbereitet. Wir haben wieder eine Station, wo du Tausch am Kreuz machen kannst. Und wir haben wieder das Gebetsteam, das dich salben möchte. Und ich lade dich ein, die Predigt mit einem Ohr immer zu hören, wo du Freiheit dazugewinnen kannst. Hör immer mit einem Ohr hin, wo in deinem Leben ein Bereich ist, wo du an Freiheit dazugewinnen kannst und das mit Gott klären kannst. Wenn wir sagen, wir wollen frei werden, wenn wir uns von Gott freisetzen lassen wollen, müssen wir uns erstmal überlegen, was Freiheit ist. Und ich sag mal, Freiheit ist auf jeden Fall nicht grenzenlos, das zu tun, was du tun möchtest. Vielleicht kennt ihr diese Kinder, die so völlig ohne Grenzen erzogen werden. Die sind meistens relativ laut. Und das ist nicht die Art und Weise, wie Gott dich freisetzen möchte. Das ist nämlich nicht das, was Freiheit bedeutet. Freiheit bedarf Grenzen. Wir sind in Deutschland in einem Land, das hat Grenzen. Und in diesen Grenzen können wir uns frei bewegen. Hätte das Land keine Grenzen, gäbe es keine Grenzen, wäre diese Freiheit nicht vorhanden. Und das ist im Reich Gottes auch so. Freiheit bedeutet, dass du den Willen Gottes tust. Freiheit bedeutet, den Willen Gottes zu tun, weil Gott gute Grenzen für dein Leben setzt. Und in diesen göttlichen Grenzen kannst du dich dann frei bewegen. Das habe ich mir aber nicht ausgedacht. Ich habe es gefunden in der Bibel, in 2. Korinther 3, Vers 17 steht: Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Hey, Paulus redet hier zuerst über eine Freiheit und er sagt, diese Freiheit findest du bei Gott und diese Freiheit drückt sich dadurch aus, dass du ihm ähnlicher wirst, dass du dich in sein Angesicht verwandelst, dass du seinen Willen tust. Das ist Freiheit. Ich möchte jetzt Beispiel geben, wenn du einen Menschen hast, der von Drogen abhängig ist, der mehrmals die Woche Drogen konsumiert und für den das so normal ist, der ist gerade nicht frei von Drogen. Und wenn er jetzt einen Entzug macht und sagen wir, eine Woche keine Drogen genommen hat, ist er dann frei? Ich behaupte, er ist dann immer noch nicht frei, weil er immer noch das Bedürfnis danach hat, Drogen zu nehmen. Er hat immer noch dieses Verlangen danach und er ist auf einem Entzug. Frei von Drogen ist er erst dann, wenn er kein Bedürfnis mehr danach hat, wenn der Entzug vorbei ist, wenn er sagen kann, hey, ich brauche das nicht mehr. Du bist nicht dann frei, wenn du etwas nicht tust. Super, wenn du gerade nicht lästerst, aber du bist nicht frei vom Lästern, wenn du es einfach unterdrückst. Du bist dann frei vom Lästern, wenn du keine Intentionen mehr danach hast, wenn du das nicht mehr brauchst. Also wir müssen göttliche Freiheitsgrenzen für uns annehmen und da hineinwachsen. Nun stellt sich ja die Frage, wo sind denn diese Grenzen für mich? Und da habe ich einen absoluten Lifehack: Lies die Bibel. Es macht sich in der Kirche immer super, das zu sagen. Und es ist ein Lifehack, um Grenzen zu erkennen. Wir lesen in Johannes 8, Vers 31. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus sagt, wenn wir in seinem Wort bleiben und die Bibel ist Gottes Wort, dann werden wir Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Schau, die Bibel wird dir aufzeigen, wo du in deinem Leben Sünde hast. Sie wird dich damit konfrontieren. Und dann zeigt die Bibel dir gleichzeitig aber immer auch einen Weg, wie du mit dieser Schuld umgehen kannst und wie du Freiheit bekommen kannst. Die Bibel möchte dich freisetzen in göttlichen Grenzen. Und das bedeutet, wenn du da die Bibel lesen darfst, da drin bleiben darfst, dass du sie lesen darfst, dass du sie von mir aus auswendig lernen darfst, dass du dich damit beschäftigen darfst, dass du mit anderen Leuten darüber reden darfst, du darfst sie gut kennen. Das ist quasi wie ein Anwalt, der Gesetze lernt. So darfst du auch die Bibel lernen und dich damit auseinandersetzen. Dann hat die Bibel das Kraft und die Potenzial, dich freizusetzen und in diesem Prozess deine Freiheit zu gestalten. Und wenn du einen Bereich hast in deinem Leben, wo du sagst, hey, ich falle da immer wieder zurück, ich mach dir Mut, nimm die Bibel damit hinein. Wenn du jetzt fleißig am Bibellesen bist, dann stößt du irgendwann auf folgende Geschichte in Apostelgeschichte 19, Verse 18 bis 20. Auch jetzt traten viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, vor die Gemeinde und bekannten offen, sich mit okkulten Praktiken abgegeben zu haben. Zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf eine Summe von 50.000 Silberdrachmen. Das alles trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und einen immer größeren Einfluss gewann. Gut, ich sag mal, wenn man Bücher im Wert von 50.000 Silberdrachmen, sagen wir mal 50.000 Euro irgendwo verbrennt, das würde auch heutzutage Aufmerksamkeit erregen. Von daher verständlich irgendwie, dass das wahrgenommen wird und dass der Einfluss sich dadurch ausweitete. Aber was ist hier passiert? Die Christen haben genau das gemacht, was Jesus gesagt hat. Sie haben im Wort Gottes gelesen und sie haben erkannt, dass es da etwas in ihrem Leben gibt, wo sie nicht frei sind. Und dann sind sie hingegangen, haben wieder die Bibel angeguckt und haben gesagt, okay, damit gehen wir, handeln wir. Mit dieser Unfreiheit müssen wir nicht alleine bleiben. Und sie haben alles, was sie da hatten, an Zauberbüchern verbrannt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie folgende Bibelstelle aus 5. Mose 18 vor Augen hatten. Wenn ihr in das Land kommt, das der Herr, euer Gott, euch gibt, dürft ihr auf keinen Fall die verabscheuungswürdigen Bräuche der dort lebenden Völker übernehmen. Niemand aus eurem Volk darf seinen Sohn oder seiner Tochter durchs Feuer gehen lassen, Wahrsagerei oder Zauberei treiben, Omen deuten, Hexen, andere mit einem Bann belegen, als Medium auftreten oder Töte beschwören und fragen. Jeder, der so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel. Wegen dieser verabscheulichen Taten wird er die anderen Völker vor euch vertreiben. Ihr dagegen sollt so leben, wie es dem Herrn, eurem Gott, gefällt. Die Völker, die ihr vertreibt, hören auf Zauberer und Wahrsager. Doch das hat der Herr, euer Gott, euch verboten. Hey, dir ist es verboten, dem Volk Gottes ist es verboten, Wahrsagerei und Zauberei und andere okkulte Praktiken und Aberglauben nachzufolgen. Es gibt verschiedenste Begriffe für das, was da beschrieben wird, ganz verschiedene Praktiken auch, die ja oft nur in einem Wort dann angerissen wird, aber sie zeichnen sich alle dadurch aus, dass es ein Aberglaube ist und dass es nicht Gott im Zentrum steht. Es ist ein Aberglaube, der nicht Gott kennt. Und wir haben eine Frau in unserer Kirche, die genau das erlebt hat und das einmal mit euch teilen möchte.
Hallo, ich bin Joana und mein Beruf ist Krankenschwester und ich würde euch gerne in eine Zeit reinnehmen, kurz bevor meiner Bekehrung. Und zwar war das so, dass ich in der Zeit nach der Trennung von dem ersten Partner Halt gesucht habe. Und ich bin in der Esoterik gelandet und zwar im Steineglauben. Das heißt, ich habe mir halt Edelsteine gekauft, die mir dann helfen sollten in den diversen Richtung, die ich gerade als Probleme hatte, und ich habe mir dann irgendwann ein Energiesteinpärchen gekauft, das sich Bogi-Steine nennt. Ich habe dann angefangen, mit den Steinen sie immer in der Tasche zu tragen und auch abends mit den Steinen zu meditieren, was dann dazu geführt hat, dass ich irgendwann einen Energiestoß von der einen Hand in die andere bekommen habe und unter Strom stand. Das war anfänglich ganz toll, es hat meine Schmerzen gelindert, das hat meine seelischen Schmerzen gelindert. Und ich war ganz begeistert, habe diese Steine auch fleißig mit auf meine Arbeit genommen und für Patienten auch die Hände aufgelegt und die Energieströme in die Patienten reinfließen lassen. Bloß mit der Zeit hatte sich das dann umgekehrt. Und zwar konnte ich, auch wenn ich die Steine nicht in den Händen hatte, diese Energieströme nicht mehr abstellen. Das führte dazu, dass ich mega Schlafstörungen gekriegt habe und nach 3 Monaten eine tiefe Depression hatte. Und in der Zeit habe ich gemerkt, dass da wohl irgendwas nicht stimmt und bin in die Gemeinde gegangen, in die Seelsorge. Und die haben dann mit mir die Sachen aufgearbeitet. Ich habe also um Vergebung gebeten, dass ich nicht bei Gott den Halt gesucht habe, sondern in diesen Stein. Und habe richtig Buße dafür getan. Und wir haben auch das aufgearbeitet, dass ich halt diese Energieströme auf Patienten übertragen habe. Das heißt, wir haben alle Patienten durchgebetet, wo ich das gemacht habe. Und haben die sozusagen so richtig freigesetzt von dem, was ich ihnen übertragen habe. Und zum Schluss haben wir die ganzen Steine ins Wasser geschmissen, was ein richtiges Vermögen war. Aber nach dieser Aktion war das Kribbeln schlagartig weg. Und ich bin Jesus total dankbar, dass ich danach wieder richtig schlafen konnte und dass er alles geheilt hat.
Aberglaube kann sich in ganz, ganz vielen Dingen verstecken. Bei Joana waren es Steine, aus denen sie Energie gezogen hat, wo sie nicht Gott vertraut hat. Ich durfte aber von einer Frau aus dieser Kirche lernen, dass zum Beispiel toi, 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 eine Floskel, die ich früher öfter benutzt habe, für Teufel, Teufel, Teufel steht. Du nutzt in dem Moment also nicht göttliche Energie, sondern betest, wenn du toi, toi, toi sagst, den Teufel an. Vielleicht willst du da mal deine Wortwahl überdenken. Es gibt andere Praktiken, die auch geläufig sind. Wahrsagerei. Der Dom ist gerade wieder. Vielleicht gibt es da irgendwo wieder eine Wahrsager-Ecke, wo man hingehen kann. Karten lesen, Handlinien lesen. Solche Dinge sind dir vielleicht bekannt. Horoskope stehen oft in Zeitungen. Die musst du nicht lesen. Du musst auch nicht wissen, welches Sternzeichen du bist, weil Sternzeichen ist kein biblisches Prinzip. Wenn du Sternzeichen dich danach richtest, überlegst, was ist für mein Sternzeichen dieses Jahr dran, dieses Jahr findet mein Sternzeichen den richtigen Partner, das ist nicht göttliches Prinzip, das ist nicht sich auf Gottes Kraft verlassen, das ist Aberglauben. Und Aberglauben hat niemals Gott im Fokus. Und ich möchte dir Mut machen, ersetze deinen Aberglauben durch einen Aberglauben. Ersetze deinen Aberglauben durch einen Aberglauben. Und damit meine ich nicht die Popband, sondern ich meine, dass du Gott als Vater erkennst. Aber ist ein Wort, das Jesus benutzt, um eine ganz vertrauensvolle Vaterbeziehung auszudrücken. Und wenn du diese Vaterbeziehung hast, dann weißt du, hey, ich brauche keine Steine, ich brauche keine anderen Energiequellen, weil ich Gott habe. Und wie du das in deinem Alltag leben kannst, vielleicht hast du da schon Bereiche kennengelernt oder sie sind dir bewusst, wo du immer wieder zurückfällst, wo du noch nicht den Aberglauben vielleicht hast. Dann möchte ich dir Mut machen, ganz praktisch in eine Freiheit zu gehen, und wie das aussehen kann, das möchte Sophia mit uns teilen.
Yes, vielen Dank, Tom. Ich möchte starten mit 3 Punkten, die mir helfen, in diesem Get-Free-Modus drin zu bleiben. Der erste Punkt ist, ich halte mal das Mikro ein bisschen weiter runter. Das ist nicht der erste Punkt. Ich habe es nur gerade gemerkt. Bisschen laut. Genau, der erste Punkt ist der allerwichtigste Punkt, um überhaupt in dem Ganzen reinzukommen. Es sei ehrlich zu dir selbst. und unterdrückt deine Gefühle nicht. Wenn Wut hochkommt oder du merkst irgendwie, boah, da ist irgendwas, was mich gerade vielleicht zu einem im Affekt handeln bringt, dann ist es vielleicht cool, nicht direkt sich von den Gefühlen leiten zu lassen, aber es ist trotzdem wichtig, die Gefühle wahrzunehmen, die da sind, sie nicht einfach wegzudrücken. Weil lässt Gott dann auch richtig mit dir arbeiten kann. Das heißt, der erste Punkt, sei ehrlich zu dir selbst und zu den Gefühlen, die du hast. Der zweite Punkt ist, schreib dir die Dinge, die hochkommen, auf. Ich habe vor 2 Jahren angefangen, so ein kleines Buch zu schreiben, weil ich eher eine Person bin, die im Affekt handelt und gerne mal laute Worte rausschreit an Leute, die mich gerade nerven. Habe ich angefangen, in diesem Buch reinzuschreiben, wie ich mich in dem Moment gerade fühle. Und das hilft mir enorm, erstmal zu reflektieren, erstmal auszuschreiben, was gerade in mir so vorgeht und da einfach echt in so eine kleine Reflexionszeit vorher zu kommen. Und manchmal sind die Dinge dann am Ende gar nicht so schlimm, wie sie am Anfang sind. Und dann komme ich in ganz andere Punkte, die eigentlich der Auslöser sind. Und das dritte ist, such dir einen Gebetsbuddy. Auch da habe ich vor 2 Jahren angefangen, mir jemanden an die Seite zu holen. Meine beste Freundin und ich beten jede Woche Montagabend, treffen wir uns und oder telefonieren und gehen da gewisse Themen an, die in der Woche waren oder auch wenn was ansteht und gehen da Sachen einfach vor Gott auch durch und beten miteinander. Und es ist cool, weil wir uns gegenseitig auch einfach so die Kraft geben können und auch uns ermutigen können, falsches Deutsch, genau, und da einfach auch jemanden zu haben, der einen diesen ganzen Prozess begleitet und auch Zeuge sein kann, wenn man gerade mal wieder Zweifel bekommt oder so, dass jemand einfach als Zeuge da ist, der sagen kann, hey, du hast doch schon Freibrüche erlebt. Erinnere dich doch an die und die Situation, wo wir für gebetet haben. Und dann fällt es mir auch wieder ein, ach ja, stimmt ja. Genau, deswegen ist es so wichtig, jemanden zu haben, der einfach einen in dieser Seite begleitet. Das sind diese 3 Punkte, die ich euch auch ans Herz legen möchte. Einmal sei ehrlich zu dir selbst, schreibe die Dinge auf, wenn du vielleicht auch ähnlich wie ich bist, dass du Gefühle vielleicht auch gar nicht wahrnimmst oder manchmal einfach zu doll im Affekt handelst. Und das dritte, suche dir einen Gebetspartner, der dich da mit begleitet. Dann die große Frage, was machen wir, wenn Rückschläge da sind? Ich bin auch eher mehr so eine Person, die recht ungeduldig unterwegs ist und gerne mal mit dem Kopf durch die Wand möchte und Dinge schon gleich erledigt haben möchte. Aber Gott macht nicht immer alles von einem auf den anderen Tag weg, sondern manchmal ist es auch echt ein Prozess, weil Gott ist interessiert an deinem Charakter und nicht an schneller Heilung. Und es gibt keine Abkürzung zum Weg der Reife. Rick Warren beschreibt das ganz gut auch in seinem Buch. Er sagt, wir machen uns oft Gedanken darüber, wie schnell wir geistlich wachsen, aber Gott macht sich Gedanken darüber, wie gut wir geistlich wachsen. That's deep. Genau, 1. Philipper 1, Vers 6 steht, ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch angefangen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, dass wir für eine Sache beten, die am Kreuz schon abgegeben haben und dann plötzlich taucht diese Situation wieder auf. Und ich hatte das auch, ich hatte früher mal ganz schlimme Wutausbrüche und habe Mathehefte gegen die Wand geklatscht, wenn meine Brüder mir das versucht haben zu erklären, habe sie angebrüllt, angekeift und war echt da wirklich sehr, sehr schlimm. Man kann sich das kaum vorstellen, aber ich war wie fremdgesteuert in dem Moment und habe dann hinterher auch so eine große Scham dann gespürt, weil ich mich einfach nicht selbst beherrschen konnte in der Situation. Und mit der Zeit habe ich immer wieder dafür gebetet und immer wenn ein Wutanfall kam, war ich wieder deprimiert, weil ich gedacht habe, oh Mann, ich habe das doch abgegeben. Warum habe ich jetzt schon wieder einen Wutanfall? Und auch dazu hilft es, sich die Sachen aufzuschreiben, weil mit der Zeit habe ich gar nicht gemerkt, dass sich die Dinge aber schon, dass die harmloser bzw. weniger geworden sind. Früher hatte ich vielleicht einmal die Woche einen Wutanfall, mittlerweile ist es dann nur noch einmal im Jahr. Und das hilft dir auch, das vor Augen zu führen, wenn du ein Problem hast in einer gewissen Sache, dass du einfach nochmal schaust, hey, wie war es denn eigentlich vor ein paar Jahren und wie ist es jetzt? Und lass dich da nicht ermutigen, wenn dann Dinge auch wiederkommen. Die Sache, die wir praktisch lernen müssen, ist, Dinge immer wieder schneller ans Kreuz abzugeben. Und um das nochmal auch ein bisschen praktisch darzustellen, habe ich Katharina einmal, die versucht hier zu mir zu kommen. Genau. Stellen uns einmal frontal hin, wenn wir uns jetzt vorstellen, hier ist das Problem, was wir uns gerade angeguckt haben und wir haben die Sachen abgegeben am Kreuz, dann fühlen wir uns vielleicht im ersten Moment noch unfrei, aber denken uns, yay, ich habe gerade was am Kreuz abgegeben und kann mich einfach dann drehen und denken, so, ich bin frei und huch, jetzt stehe ich wieder vor dem Problem, das gibt's doch nicht, ich habe doch gerade dafür gebetet. Ich habe doch gerade gebetet, dass ich keine Wutanfälle mehr bekomme. Jetzt schmeiße ich schon wieder das Matheheft meinem Bruder an den Kopf. Und dann gibt man es vielleicht wieder bei Gott ab, legt es vors Kreuz und huch, ich stehe schon wieder vor dem gleichen Problem. Das gibt's doch nicht. Ich habe schon wieder einen Wutanfall. Ja, und wir drehen uns und drehen uns und drehen uns und merken aber vielleicht gar nicht, irgendwann können wir schon unsere Arme bewegen und werden total frei. Und irgendwann geben wir es wieder am Kreuz ab und wir können unsere Hüfte bewegen. Das ist ja richtig cool. Nice, kleines Sportprogramm hier. Und dann drehen wir uns vielleicht noch einmal und stehen zwar wieder vor dem gleichen Problem, aber irgendwann werden wir so frei, dass wir uns auch komplett bewegen können. Deswegen, vielen, vielen Dank, Katharina. Deswegen möchte ich euch mit diesem Bild, huch, jetzt bin ich selber in den Fesseln, ermutigen, haltet an dem fest, haltet am Tausch am Kreuz fest, weil selbst wenn die Sachen wieder hochploppen oder ihr merkt, boah, da ist jetzt, ich habe immer noch keine Selbstbeherrschung, ihr werdet frei nach der Zeit. Und wie ich vorhin schon angedeutet habe, Gott hat viel mehr Interesse an unserem Charakter als an einer schnellen Heilung. Und der Charakter ist die Summe unserer Gewohnheiten. Das heißt, je mehr wir uns drehen, je mehr wir einen Tausch am Kreuz machen, je mehr wir Dinge überabgeben und abgeben, desto mehr kriegen wir diese Gewohnheiten in uns. Und je mehr wir Dinge wiederholen, desto mehr Gewohnheiten haben wir dann. Und das bildet dann den Teil unseres Charakters. Genau. Der andere Punkt, in den ich euch mit hineinnehmen möchte, ist, dass Gott uns eine Autorität gegeben hat, in der wir beten dürfen. Ich habe vor ein, zwei Jahren mit einer Freundin für eine Sache gebetet und sie hat mich dann irgendwann gestoppt und meinte, Sophia, darf ich dich kurz mal in ein Bild mit reinnehmen, weil so wie du betest, ich möchte dir diese Dinge abgeben, ich möchte so gerne und so. Das klingt nicht danach, als ob du fest in der Autorität Gottes stehst und in dem stehst, was Jesus dir eigentlich schon gegeben hat. Und dann hat sie gesagt, weißt du, das ist wie, du fängst in einer Firma an, für jemanden zu arbeiten, für deinen Chef zu arbeiten. Und startest als Praktikantin, weißt, wie du den Kopierer bedienst, du weißt, wie du die Kaffeemaschine bedienst, aber Gott möchte, dass du dich nach und nach hocharbeitest und immer mehr Raum einnimmst, bis du irgendwann ein Co-Geschäftsführer wirst. Und das darfst du auch mit deinen Gebeten machen. Dann hat sie mir das mal vorgemacht, sie sagte auch so, ich stehe in der Autorität Gottes, Jesus ist in mir, der brüllende Löwe von Juda ist in mir und alles, was dich nicht anbetet, hat zu gehen in Jesu Namen. Und als ich angefangen habe, so zu beten, habe ich ja echt so Freude entdeckt. Jetzt mache ich das nur noch. Und habe einfach gemerkt, wie viel Raum ich mehr einnehmen darf in dem Ganzen. Das heißt, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, dann hast du Autorität in dir. Und dann kannst du den Feind mit deinen Füßen treten und rausschmeißen. Ich habe es dann auch in meiner Wohnung gemacht, dass ich überall alles, was dich nicht anbetet, Gott, binde ich. Und in dem Namen Jesu schmeiße ich es raus. Und dann kam da so ein natürlicher, göttlicher, schöner Frieden in meine Wohnung, aber auch in mein Herz rein. Und ja, probier das einfach mal aus. Das hat sehr, sehr, sehr viel Kraft. Epheser 2, Vers 10 steht, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Das heißt, du hast alle guten Samen, du hast die Früchte des Geistes wie Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und ganz speziell für mich Selbstbeherrschung. Wir haben das in uns reingelegt bekommen und die Samen sind schon da. Wir dürfen unseren Garten Gott hinhalten und er darf ihn wässern. Und wir dürfen immer wieder auch mit diesem Tausch am Kreuz dafür sorgen, dass unsere Blüten, dass unsere Pflanzen wachsen und dass unser Garten richtig, richtig schön wird. Yes.
Danke, Sophia. Hey, bei mir waren es nicht die Mathehefte, bei mir waren es die Englisch- und Lateinhefte. Aber meine Schwester war da sehr geduldig mit mir. Nun magst du sich vielleicht sagen, boah, ist ja krass viel und muss ich das alles jetzt machen? Wie viel muss ich davon gestalten? Und vielleicht schwirrst dir im Kopf von tausend Dingen, jetzt muss ich ja auch noch einen Gebetspartner mir suchen, Dinge aufschreiben. Ja, vielleicht kannst du noch nicht schreiben, dann ist das jetzt ein blöder Lifehack von uns. Aber ich möchte Mut machen, in dem Prozess einfach den Heiligen Geist zu vertrauen. Du musst dir keinen Druck machen, du musst dich nicht selber anklagen, sondern du kannst jetzt einfach dem Heiligen Geist vertrauen und sagen, dass du in einem göttlichen Gnadenstempo unterwegs bist in dem Prozess. Ich möchte dir ein Beispiel bringen aus meinem Leben. Ich habe lange Jahre nur einen halben Tag Sabbat gehalten. Sabbat ist ein biblischer Ruhetag und Gott lädt dich ein, diesen Tag zu halten, und zwar 24 Stunden. Und ich habe immer nur so einen halben Tag gemacht, weil ich mir irgendwie dachte, das passt für mich schon. Und circa vor einem Jahr kam innerhalb von 2 Monaten eine ganz, ganz starke Sündenerkenntnis über diesen halben Sabbat. Das hatte ich davor nicht. Davor war ich mit dem halben Tag so noch ganz zufrieden und das hat gepasst. Aber innerhalb von circa 2 Monaten habe ich durch Menschen, die in mein Leben reingesprochen haben, durch Gebetseindrücke und, da haben wir ihn wieder, durch die Bibel, durchs reine Bibellesen, sind mir auf einmal Verse ins Auge gesprungen, wo ich mir so dachte, Mistekiste, ich halte den Sabbat nicht und das ist ja Sünde. Und dann durfte ich zum Kreuz laufen, durfte das im Gebet abgeben und darf mich jetzt immer wieder darin trainieren, den Sabbat zu halten, habe das grundsätzliche Commitment und dann, wie Katharina, stehe ich immer wieder am selben Punkt und erwische mich dabei, am Sabbat Dinge zu tun, die ich eigentlich nicht am Sabbat tun möchte. Und darf in diesem Prozess einfach weiter lernen. Das müssen wir nicht aus unserer eigenen Kraft machen. Wir können es noch nicht mal aus unserer eigenen Kraft machen. Wir lesen dazu in Galater 2, Vers 21. Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Ich habe diesen Satz diese Woche mit meiner Small Group gelesen und ich war so begeistert, weil uns aufgefallen ist, hey krass, Paulus sagt nicht nur, hey, wir müssen uns ganz auf Gottes Gnade verlassen und das Gesetz kann uns nicht rechtfertigen, sondern er sagt sogar, hey, weißt du, wenn das nicht so wäre, dann hätte Jesus auch nicht am Kreuz sterben müssen. Aber Jesus ist am Kreuz gestorben. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Das heißt, du kannst dich voll und ganz auf Gottes Gnade verlassen. Du musst nichts aus eigener Kraft tun, weil das Gesetz wird dich nicht rechtfertigen. Das Einhalten von Regeln wird dich nicht rechtfertigen. Das Einhalten von Regeln wird dich auch nicht freisetzen. Allein die Gnade Gottes kann dich freisetzen. Immer, wenn du zum Kreuz kommst, bist du eingeladen, da dran zu bleiben. Bist eingeladen, dich daran festzuhalten. Und wenn du das Kreuz festhältst, halten durchbohrte Hände dich fest vom Kreuz aus. Du musst nur weiter auf die Gnade vertrauen. Wenn du jetzt ganz praktisch so ein Gebet machst, so ein Tausch am Kreuz-Gebet nennen wir das, ich sage gleich noch, warum wir es Tausch am Kreuz nennen, dann möchte ich dir Mut machen, ganz konkret zu formulieren, dass du wirklich Dinge benennst, Situationen benennst, Namen benennst und dass du dieser Vollmacht, Sophia hat es erwähnt, dass du diese Vollmacht ganz bewusst anwendest, dass du dir dessen bewusst bist, was du da machen darfst. Und dann geh niemals mit leeren Händen vom Kreuz weg. tausche, deswegen nennen wir es Tausche am Kreuz, tausche immer deine Schuld, deine Unfreiheit gegen göttlichen Segen und göttliche Freiheit. Ich dachte, lange Zeit hatte ich so ein bisschen, wenn ich dachte, ich muss einen Tausch am Kreuz machen, fiel mir das schwer, weil ich so dachte, ja, jetzt muss ich wieder mit einer Schuld zu Gott laufen und wieder sagen, hey, guck mal, ich habe es verkackt. Und dann durfte ich irgendwann von meinem Mentor lernen, hey Tom, du darfst jedes Mal mit Dankbarkeit und Hoffnung zum Kreuz kommen. Das war ein ganz kurzer Satz, den er gesagt hat, und der hat mein Mindset verändert, weil ich gelernt habe, hey, Gott hat Gutes am Kreuz für mich. Wenn ich zum Kreuz laufe, ist es nicht schwer, sondern ich habe die Hoffnung darauf, eine Freiheit zu bekommen. Und deswegen starte mit Dankbarkeit und Hoffnung. Wir lesen in Epheser 1, Vers 3 bis 4. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Das beschreibt genau das, dass du von Gott gesegnet wirst. Jesus hat am Kreuz dafür gesorgt, dass du Anteil hast an geistlichem Segen, dass du Anteil hast an der Fülle, die Gott für dein Leben vorbereitet hat. Und das darfst du im Kreuz annehmen. Wenn du in ein Geschäft gehst, eine Hose kaufst, du denkst, das ist richtig gut, und dann läufst du nach Hause und denkst so, naja, vielleicht war das Licht im Laden sehr, sehr schmeichelhaft. Willst du die Hose wieder loswerden? Dann gehst du wieder zurück zum Laden. Als guter Allmann hast du ja deinen Kassenzettel noch. Und dann gibst du diese Hose zurück. Und dann gehst du ja nicht einfach und sagst, so, Hose zurückgegeben. Du nimmst das Geld wieder mit, du nimmst vielleicht eine neue Hose mit oder einen Gutschein von dem Laden, da sind die Regelungen unterschiedlich, aber du nimmst wieder etwas mit. Wenn du etwas eintauscht, dann nimmst du ja was mit. Du gibst das, was du nicht brauchst, du gibst deine Unfreiheit am Kreuz ab und du nimmst die Freiheit für dein Leben an. Also wenn du das nächste Mal etwas umtauschst, dann kannst du gleich einüben, wie du es im Tausch am Kreuzgebet machst, weil du wieder etwas mit zurücknimmst. Ich möchte jetzt gleich als Beispiel euch einfach in ein ganz persönliches Gebet mit reinnehmen, wie so ein Tausch am Kreuzgebet bei mir aussehen kann. Wie das ist, wenn ich das in meinem Kämmerchen für mich mache oder wie das auch ist, wenn ich das mit anderen zusammen mache. Und dazu brauche ich als allererstes den guten Sepp auf der Bühne. Sepp ist mein Small Group Leiter und ein guter Freund von mir. Und mit Sepp habe ich schon mehrere solcher Gebete gebetet, immer wieder mal in verschiedenen Situationen. Und dann muss ich vorweg gar nichts sagen. Ich kann einfach sagen, hey Sepp, guck mal, wir brauchen jetzt einen Tausch am Kreuz. Kannst du da einmal mit mir zusammen beten? Und ich werde gleich einfach eine Situation bringen, die mich diese Woche aufgeregt hat. Ich werde ganz bewusst mal keinen Namen nennen von anderen Personen, einfach um andere Personen zu schützen. Aber wenn du das in einem vertrauteren Rahmen machst, wenn ich das nur mit Sepp beten würde, dann würde ich auch den Namen noch einfach mit reinhauen, um volle Freiheit da reinzubekommen. Das ist nur als Beispiel, du musst es nicht immer so formulieren, aber ich möchte einmal Anteil daran geben, wie es bei mir aussehen kann. Jesus, ich danke dir, dass ich zu dir ans Kreuz kommen darf und dass du mich freigesetzt hast und dass du mich segnen willst. Ich gebe dir diese Nachricht vom Dienstagmorgen, die mich verletzt hat, die mich enttäuscht hat. Die lege ich in deine Hand, lege sie vor deinem Kreuz nieder. Ich lege alles an Minderwert, an Zurückweisung, was ich wahrgenommen habe, an dein Kreuz. Und ich nehme deine Freiheit für mich an. Ich bekenne, dass du mich nicht zurückweist. Ich bekenne, dass du mir einen Wert zusprichst. Ich vergebe und ich nehme für mich deine Vergebung in Anspruch, dass ich frei sein darf von jeder Zurückweisung.
Ja, Tom, und ich spreche dir diese Vergebung vom Kreuz zu. Ich spreche dir zu, dass alle negativen Gefühle, die da waren, dass sie weg sind in Jesu Namen. Und ich spreche dir zu, dass du mit Jesu Frieden und mit Jesu Liebe auch für diese Situation und die Person ja, neu starten kannst und dass Beziehung aufblüht. Jesus, in deinem Namen. Amen.
Amen. Das war nicht das erste Mal, dass ich diese Nachricht ans Kreuz gebracht habe. Und wir haben ja gelernt, dass man sich manchmal ein bisschen drehen muss. Und irgendwann kommt dann die völlige Freiheit. Wir müssen auf die Gnade vertrauen. Es gibt Bereiche, und ich selbst habe solche Bereiche auch, wo ich noch nicht in göttlicher Freiheit lebe. Wo ich Enttäuschung habe, Verletzung habe. Und wir dürfen lernen, da eine Freiheit reinzubekommen. Wir dürfen lernen, einen Aberglauben zu entwickeln. Ja, wenn wir einen Aberglauben haben, müssen wir das bekennen. Vielleicht heißt das für dich, ganz konkrete Schritte zu tun und Dinge auch abzugeben. Vielleicht musst du auch Steine oder andere Praktiken hast, die du wegwerfen. Vielleicht heißt das für dich aber auch mehr ein innerliches Bekennen. Aber ist mein Vater, Gott ist mein Vater. Ich will ihm vertrauen. Ich will mit ihm unterwegs sein. Und dann darfst du dem Heiligen Geist vertrauen in dem Prozess, dass er dich in eine Freiheit reinführt. Dass er dir Freiheit ermöglicht und immer wieder Prozesse mit dir geht, die dich verändern dürfen. Ich möchte dich jetzt einladen, praktisch zu werden. Wir haben hier vorne das Abendmahl vorbereitet. Hinten gibt es auch Abendmahl. Und ich lade dich ein, das Abendmahl ganz für dich persönlich zu nehmen, wenn du das gerade brauchst, weil du eine Erinnerung an Gottes Gnade brauchst. Das Abendmahl steht dafür, dass Gott dir vergeben hat, dass Gott sein Blut für dich ausgegossen hat. Dann kannst du hier auch einen Tausch am Kreuz machen. Wir haben zusätzlich noch Stift und Zettel vorgemacht, das habe ich gerade weggelassen, aber du kannst einfach deine Schuld aufschreiben, das, was ich im Gebet als erstes gesagt habe, alle Verletzungen, alle Unfreiheit kannst du auf einen Zettel schreiben. Dann betest du, dann nimmst du diesen Zettel, reißt den so klein, wie du ihn reißen kannst und schmeißt ihn in die Mülleimer. Weil das, was du da klein reißt, das, was du weglässt, was du zurücklässt, das passiert mit deiner Schuld. Und dann kannst du gleichzeitig, weil wir immer einen Tausch machen am Kreuz, weil wir immer am Kreuz was eintauschen, einen zweiten Zettel nehmen und einfach den Segen Gottes, den Gott in dein Leben reinspricht, aufschreiben. Und außerdem, wenn du dich an diesen Segen erinnern willst, dann haben wir noch das Gebetsteam für dich, das dich gerne salben möchte. Wenn du sagst, hey, ich habe irgendwie einen Zweifel daran, dass Gott mich segnen möchte. Ich kann das noch nicht glauben. Oder ich suche diesen Segen, ich suche diese Verheißung von der Fülle Gottes. Dann lade ich dich ein, komm zum Gebetstun und lass dich salben. Das Salben steht als Erinnerung für etwas Gutes, das Gott in deinem Leben reinsprechen möchte. Vielleicht heißt das für dich auch gerade ganz konkret und praktisch, dass du dir einen Tausch am Kreuzpartner suchst. Vielleicht willst du jetzt schon eine Nachricht losschicken an einen Freund und fragen, hey, wollen wir diese Woche uns treffen oder telefonieren und zusammen beten? Ich möchte Dinge mit dir ans Kreuz bringen. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du uns leitest in diesem Prozess, dass du wirkst, dass wir frei werden dürfen, dass du unsere Schuld von uns nimmst und uns deinen Segen zusprichst. Male uns vor Augen, was wir abgeben dürfen und lass uns deine Freiheit im Herzen annehmen.